Herzlich willkommen zur 7. Folge unserer 2. Staffel von Fast and Curious. Wir sitzen heute zusammen in einem fancy Studio in der Friedrichstraße und werden versuchen, unser ganzes Excitement und die Aufregung darüber, dass wir zusammen sitzen und uns wirklich in live sehen, trotzdem im Zaum zu halten, sodass wir ruhig und überlegt bleiben und ihr uns ordentlich zuhören könnt.
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über das Glück, offline zu sein und wie wir das genau machen. Im Deep Dive geht es um das Thema Nein sagen, warum es so schwer ist und wie wir versuchen, da immer besser zu werden. Bei Was bewegt dich spreche ich über mein neues Wahnsinnsprojekt, welches diese Woche an den Start geht. Bei Was habe ich gelernt spricht Lea über das Thema digitale Gesundheit. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei 10 More In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderungen an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert. Oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende. Bei Meine Frage an beantworten wir heute, ob wir spirituell sind. Dann haben wir heute eine Sonderkategorie, denn die zweite Gewinnerin unseres NFTs, Helena Lindemann, spricht über die Wichtigkeit der HPV-Impfung. Und das letzte Wort habe heute ich.
Catch-up.
So, meine Stimme ist noch ganz rau, wie du hörst. Von der Hochzeit von Polly, Sebastian Pollock, meinem früheren Mitgründer von Amorelie, wo wir jetzt am Wochenende gerade gemeinsam waren.
Ich wollte gerade sagen, ich war Zeitzeugin,
genau,
wie sie wegging.
Du warst Zeitzeugin, als ich abends plötzlich nicht mehr reden konnte. Und ja, wir haben jetzt schon übers Wochenende drüber gesprochen, dass es schon verrückt ist, weil es so zum einen ich irgendwie total emotional geworden bin, als wir da hinkamen. Mhm. Weil ich mich natürlich total an unsere Single-Zeiten, an diese wilde Sturm- und Drangphase des Amorelie-Aufbaus und so erinnern konnte. Und das jetzt auch so einfach so abgeschlossen ist, ja. Mhm. Und zum anderen ich aber auch gemerkt habe, als wir da so mitten auf der Tanzfläche dansten zu irgendwie unserem Amorelie-Song Timber von Pitbull und Kesha, dass da auch nicht mehr so viele waren, die den Wake-Up-Dance noch kannten.
Und keiner, glaube ich.
Ich glaube keiner. Und die ganzen Moves, das waren nur Polly und ich, die so völlig abgegangen sind. Und da dachte ich wirklich, okay, ich glaube, es ist jetzt auch durch. Ne? Ja. Polly ist nicht mehr Polly von Amorelie, sondern Polly von Visionaries Club. Und ich bin nicht mehr Lea von Amorelie, sondern Lea mit sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten und wahrscheinlich wieder irgendwann einem. Und das war irgendwie so traurig und gleichzeitig super schön. Das war natürlich total toll, die einfach beiden so unfassbar glücklich zu sehen.
Ja, und ich fand es aber auch so schön, wie der Brautvater dich in seiner Rede extra erwähnt hat und gesagt hat und als er so ein paar Gäste hervorgehoben hat und heute ist auch Lea Sophie da, weil ich so dachte, so eine Gründerin-Beziehung ist halt auch ein bisschen eheähnlich und jetzt hat nicht eine Ehe die andere abgelöst, aber klar, es ist jetzt eine neue Zeit und trotzdem bleibt ihr für immer verbunden.
Voll. Und was auch so verrückt war in dieser ganzen Hochzeit ist, dass ich einfach, ich glaube, von der ganzen Hochzeit 10 Bilder habe oder sowas.
Wenn überhaupt.
Und normalerweise habe ich 100 oder 1000 oder so. Ich stehe ja die ganze Zeit mit meinem Handy da und finde alles total exciting, mache Fotos. Und das lag daran auch, dass ich ja Instagram gelöscht habe, wie du weißt, seit dem 1. Juli. Also jetzt schon ein paar Tage. Und das dazu geführt hat, dass ich einfach mein Handy auch nicht mehr so bei mir habe. Also ich habe irgendwie so ein Bedürfnis gehabt nach weniger Handyzeit, nicht nur weniger Instagram-Zeit, dass ich dann das Handy auch wirklich in der Tasche gelassen habe und gemerkt habe, dass das Einzige, was mir echt fehlt, eine Uhr ist. Also ich will einfach ab und zu mal wissen, wie spät es ist. Aber ansonsten fand ich es so schön, weniger
im Moment
im Handy
zu sein.
Ja, und mehr im Moment zu sein. Das fand ich ganz großartig. Und wir hatten ja jetzt mal gesagt, dass wir vielleicht einmal kurz teilen, weil du ja auch bald offline gehst, nächste Woche oder
genau.
so, ne?
Genau, ich gehe Ende dieser Woche offline und jetzt irgendwie ja völlig separat von dir. Wir haben uns da ja nicht abgesprochen, sondern bei mir fangen am Freitag 3 Wochen Sommerferien mit meinen Kindern an. Und ich mache nicht nur Instagram aus und lösche das auch vom Handy, sondern poste auch nichts auf LinkedIn die nächsten 3 Wochen. Das muss ich nicht löschen, weil das ist eh nicht bei mir auf dem Handy und das muss ich dann einfach im Browser gar nicht aufmachen. Und ich habe ja den Luxus einer persönlichen Assistentin und an die leite ich in den nächsten 3 Wochen alle meine E-Mails automatisch weiter und archiviere sie in meiner Inbox. So, das heißt, da gibt es so eine Funktion, weiterleiten und archivieren. Und das führt halt dazu, dass meine Inbox leer ist zu jeder Zeit.
Wow.
Und ich also auch mal in meine E-Mails reingehen kann, um irgendwas zu suchen oder eine Mail zu schreiben. Was weiß ich, vielleicht reservieren wir irgendwo mal ein Restaurant und da muss man eine Mail schreiben oder so. Und dann bin ich aber nicht in einer vollen Inbox und kriege Schnappatmung und sehe schon wieder die Überschriften und denke schon wieder, oh Gott, da musst du auch antworten. Und bin aber gleichzeitig natürlich sicher, dass wenn was Wichtiges passiert, dann hat Anik das in Echtzeit auf ihrem Rechner. Und das ist natürlich der Turbo-Luxus.
Das ist krass.
So, weil dann total Ruhe ist. Und bei WhatsApp mache ich es auch so, schiebe ich auf die letzte Seite und gucke einmal abends um 18 Uhr, wenn das dann passt, sonst ist es 19 Uhr, und time mir das für eine Viertelstunde. Sag 15 Minuten jetzt einmal WhatsApp und nicht, weil ich davon nicht lassen kann, sondern weil es da einfach so ein paar Sachen gibt, wo ich weiß, die kann ich nicht weiterleiten an irgendwen, da muss ich einmal gucken. Aber das heißt also, außer Podcast hören und Musik hören, werde ich 15 Minuten Bildschirmzeit im Urlaub am Tag haben. Wie geil ist das?
Wie geil ist das? Ja. Und sag mal jetzt einmal, also ich erkläre einmal, warum ich es mache und was es bisher so gemacht hat, so in der ersten Woche. Warum machst du das denn jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum...
Weil ich dann einfach da bin. Dann ist einfach mal Ruhe im Karton. Dann denke ich eben nicht am Strand, oh, ich mache mal ein Foto. Oh, das poste ich jetzt mal. Oh, wenn ich jetzt hier schon gerade am Handy bin, kann ich auch noch mal kurz Mails checken. Ach, mal gucken, was auf LinkedIn los ist. Nee, sondern einfach, ich habe das Handy gar nicht mit, weil Fotos macht schon irgendwer. Und wenn nicht, dann gibt's halt auch mal keine Fotos.
Genau.
Dann sind die Fotos in meinem Kopf, ja?
Ja.
So, also für mich ist es wirklich Ruhe im Karton, kein Second Stream. Und einfach mal da sein. Und das schaffe ich halt besser, wenn alles aus ist.
Und du hast ja bisher auch WhatsApp, also du hast es ja bisher schon öfter gemacht und auch ganz, ganz extrem gemacht.
Ja.
Und gab es auch Sachen, die dir gefehlt haben? Also ist das ein Grund, warum du jetzt WhatsApp zum Beispiel diesmal da lässt?
Nee, WhatsApp fehlt mir wirklich gar nicht. WhatsApp finde ich die größte Pest von allen. Das ist eher, weil ich jetzt gerade, wie ich nachher ja auch erzähle, ein Projekt habe, was sehr stark über WhatsApp gemanagt wird, wo ich mich jetzt nicht 3 Wochen komplett raushalten kann. Aber nee, wenn ich könnte, wäre WhatsApp auch weg.
Und wenn du könntest, würdest du das langfristig so lassen? Also ist es so toll, die Zeit für dich? Und dir fehlt so wenig, dass du sagen würdest, boah, also wenn ich davon beruflich nicht abhängig wäre, würde ich es eigentlich so lassen?
Nee, ich glaube nicht in dieser Radikalität, weil ich bin gar nicht so abhängig von Social Media, dass ich so denke, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, weil ich immer auf Instagram gucke, sondern ich bin total abhängig von meinen Mails und das ist leider einfach beruflich bei mir so.
Ja.
Dann würde ich gar nichts mehr auf die Kette kriegen, wenn ich keine Mails hätte. Und WhatsApp nervt mich, aber da laufen halt auch alle Gruppen meiner Kinder drüber und alles. Das ist also auch nicht realistisch, das abzuschalten. So, nee, ich glaube, ich bin so schwach. Schwarz-weiß aus. Mein Alltag ist stark dominiert dann von vor allen Dingen Mails und WhatsApp. Und wenn Ferien ist, habe ich mal Pause davon.
Mhm.
Aber erzähl du mal, du bist jetzt seit einer Woche...
Das ist eine gute Überleitung eigentlich, was du gerade gesagt hast, weil ich bin nämlich, glaube ich, wirklich so ein bisschen abhängig von Instagram. Und zwar gar nicht, also nicht so aktiv abhängig, sondern so passiv abhängig. Mhm. Also was Instagram bei mir tut, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, ich hatte es dir beschrieben mit so den bunten Bällen im Kopf, die gar nicht meine sind.
Mhm.
Und jetzt würde ich eher sagen, das war so ein bunter Nebelsturm oder ein Wirbelsturm oder ein Sandsturm. Ein bunter Sandsturm ist es. Mit ganz vielen, und dieser Sand ist mit allen Farben bespickt.
Ja.
Also das heißt, es ist richtig cluttering für meinen Kopf. Und ich habe sofort, ich fand das so krass, ich habe sofort am ersten Tag, 1. Juli, als ich es aus hatte, gemerkt, ich habe ganz viele meiner Mails geschafft, auch die, die ich ewig lang verschoben hatte. Ich habe super viele Ideen plötzlich gehabt, die so vor sich hin waberten vorher und dann genau an dem Tag konkret wurden und ich einfach so runtergehackt habe. Ich war so happy, weil genau dieser Second Stream im Kopf nicht läuft.
Du hast plötzlich gelesen?
Genau, genau. Ich habe ein Buch gelesen und zwar auch echt einige Seiten. Und ich habe nicht den Second Stream mehr gehabt. Also von wegen, ich sitze im Flugzeug, jetzt poste ich kurz mal, hey, hier geht's gerade hin oder was auch immer. Oder auch Pollys Hochzeit oder sowas. Das war wirklich private, ja, außer dass wir jetzt drei Sätze darüber reden. Und das war unglaublich toll. Und ich habe gemerkt, okay, dann kann ich auch mein Handy viel besser weglassen, gesamtheitlich einfach. Und ich habe aber zum Beispiel im Gegensatz zu dir gemerkt, mich stresst LinkedIn gar nicht. Also ich finde LinkedIn, das ist so wenig bunt, dass es mich nicht so catcht und reinzieht. Das heißt, ich habe da überhaupt keine Abhängigkeit zu. Ich poste meinen Artikel, bin wieder weg. Und Mails ist bei mir auch so. Ich habe nicht tausendmal am Tag das Bedürfnis, Mails zu checken. Das heißt, die ziehen mich auch nicht so. Deswegen muss ich sie auch nicht so hardcore rauscutten aus meinem Leben. Aber bei Instagram halt schon. Und ich war geschockt, wie oft ich dann doch in meinem Handy in eingegeben habe bei der Suche, weil ich eigentlich zur App wollte. Und dass ich schon ab und zu dachte, ach, was macht die und die Person wohl?
Ja, aber wie gut, dass du es gelöscht hast und nicht einfach nur auf die letzte Seite verschoben, weil sonst wäre gar kein Unterschied.
Nee, so toll. Und ich glaube, ich werde einfach in Zukunft mehr Leute anrufen und fragen, was die so machen gerade. Aber bisher finde ich es ganz großartig. Also ich freue mich richtig, wenn wir da mal so ein ordentliches Wrap-up drüber machen, wenn wir beide wieder online sind mit allen Medien.
Ja, wir machen ja Ende Juli eine Folge zur Ruhe kommen und das wird super spannend, weil da bist du seit einem Monat offline. Ich bin sowieso offline, also das wird sehr interessant.
Deep Dive.
Ein spannendes Thema, was wir da heute haben, Nein sagen. Und wie immer starten wir mit ein paar Fakten. Leute sagen zu 80% Ja, wenn man sie um etwas bittet. Also das ist ja crazy. Auch wenn sie sich manchmal im Nachhinein über ihre Zustimmung ärgern, das sagt eine Studie von TNS Focus. Und, das finde ich auch interessant, jüngere Leute finden es schwerer, Nein zu sagen. Nämlich 85% der Jüngeren finden es schwerer und nur 77% der Älteren. Auch die gleiche Studie. Und das ist interessant, vor allen Dingen, ob ich dann vielleicht eher doch noch jünger bin.
Ja, das eine ist das Alter und das andere ist das Frau-Mann-Sein. Denn es gibt auch einen Artikel auf jobs.de, der sagt, dass wenn Chefs die Mitarbeitenden um etwas bitten, sagen die Frauen viel öfter Ja als die Männer. Und deswegen, Verena, würde ich jetzt von dir gerne mal hören, was dein schwerstes Nein dieses Jahr war und am liebsten beruflich und privat.
Beides, okay. Starte ich mal mit beruflich. Also mein schwerstes Nein dieses Jahr war das Nein zu einem neuen Buch.
Oh,
ja.
Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt dass das eine Möglichkeit
jemand
war.
Gefragt hat. Genau, das hat der Verlag Anfang des Jahres mit mir besprochen.
Oh, wie traurig, ja, so ich hätte es so gern gelesen.
Ja, total. Und das neue Land hat mir ja so viel Spaß gemacht. Und ich habe das Projekt geliebt und kann mir auch wirklich vorstellen, in Zukunft noch ein weiteres Buch zu schreiben. Und deswegen habe ich habe so richtig das Gefühl gehabt, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, fragen die dann nie wieder. Mhm. Oder kann ich denn dann nächstes Jahr um die Ecke biegen und sagen, jetzt doch ja, so. Und deswegen habe ich mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Und es ist aber nun mal so, ich schreibe ja Sachbücher und die beruhen auf meinen eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen. Also ich schreibe ein Sachbuch bisher. So, und da muss ich mich auch erstmal wieder neu aufladen mit Erkenntnissen und Eindrücken. Da bin ich ja nicht wie so eine Profi-Autorin, die das runterrattern kann. Und deswegen wäre es einfach zu früh gewesen für ein zweites Buch. Ich hätte noch nicht genug zu sagen gehabt. Und dann wäre es nur gewesen, um es zu machen. Und wenn ich es nochmal mache, dann soll es die gleiche Leidenschaft entfachen wie beim ersten Mal auch. So, und deswegen ist es ein Nein, aber ein Nein. Also ich stehe zu dem Nein. Ich hader damit auch nicht. Und trotzdem war es schwer.
Und wurde es akzeptiert?
Es wurde total akzeptiert und auch total nett akzeptiert. Also auch nicht nach dem Motto, dann ist die Tür für immer zu, sondern absolut verständlich und wir bleiben ja eh im Kontakt und so. Also das sind natürlich die schönsten Neins, ne? Wenn du das Gefühl hast, ich kann jederzeit die Tür wieder aufmachen. Und genau, und mein Privates erzähle ich auch gleich, aber mich interessiert erst dein schwerstes berufliches Nein.
Meins hast du auf jeden Fall mitbekommen, alle anderen nicht. Und ich kann es auch nicht leider so im Detail sagen. Aber es war, sage ich mal, eine neue berufliche Möglichkeit oder Option zu einem Vollzeitjob. Und zwar hatte ich da überlegt, in einem Feld, was mich total interessiert, zwei Firmen zusammenzubringen. Und das Thema ist total meins und Teile dieser Teams auch komplett. Und es war eigentlich so richtiger Zeitpunkt, richtige Person, richtiger Megatrend und so. Und dann habe ich da ewig lang dran rumgemacht und immer wieder überlegt und mit den verschiedenen Parteien gesprochen und irgendwann so gemerkt, ich bin einfach Unternehmerin und es fällt mir total schwer, in so einer frühen Phase dann zwei Babys, die es schon gibt, miteinander zu verheiraten, weil ich dann meine Arbeitszeit damit verbringe, zwei zu verheiraten, anstatt mit dem Inhalt, den ich machen will. Und dann hatte ich auch das Gefühl...
Und beides ist auch nicht von dir gegründet.
Genau. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich nehme jemandem was weg, was die gegründet haben. Natürlich für Arbeit, die ich gemacht hätte. Mhm. Aber irgendwie musst du dann dich als neuer CEO quasi so fast so ein bisschen anbiedern. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, dazu hast du doch eigentlich genug Ideen. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, so diese Spaghetti-Logik wieder, ne? Schmeiß Spaghetti an die Wand. Manche Sachen bleiben mit mir echt lange. Also Ideen, die ist auch noch nicht weg und trotzdem ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für das Thema. Ich glaube, der kommt noch, aber es ist einfach nicht richtig gewesen. Und da aber dann auf dieses Bauchgefühl zu hören, weil du so denkst, oh, extern passt es so sehr, das Thema passt so sehr, die Geschichte passt so sehr, die Leute passen. Und dann trotzdem auf diesen kleinen Zweifler zu hören, der nicht Selbstzweifel ist, sondern der hat sozusagen rationale Gründe dafür, und zu sagen, also ein Nein ist ja auch deswegen so beängstigend, weil man nicht weiß, ob coolere Sachen kommen, die das Ja dann verdient haben. Mhm. Das heißt, du sagst zu einer mega coolen Option Nein und weißt noch gar nicht, ob die anderen
Sachen kommen.
Ob du
irgendwann sagst, es fragt mich auch gar nicht mehr, irgendwer, dass ich mal Ja sagen kann.
Genau, wie mit deinem Buch, ja. Also kommt das jetzt wieder, weißt du nicht.
Weiß man noch nicht,
und
das
ist so scary daran und trotzdem war ich total happy. Und dann sag mal privat und vor allen Dingen, was ist für dich eigentlich schwerer, mal generell, also berufliche Neins oder private Neins?
Ja, gute Frage. Ich glaube, berufliche Neins sind schwerer, auch wenn das so ein bisschen counterintuitive, also man das nicht sofort denken würde, weil private Neins, erstens mache ich sie wahrscheinlich viel weniger. Also das heißt, ich sage privat viel weniger Nein als beruflich. Deswegen kommt es mir beruflich so viel schwerer vor, weil ich das Gefühl habe, ich sage die ganze Zeit Nein. Mhm. Und privat, wenn sie da Freunde, Familie mich um was bitten, also bis ich da Nein sage, dauert lange. Und meistens ist es dann auch so klar, dass es nicht geht. Also kommst du zu meinem Geburtstag nach Italien vom so und so viel? Nee, ich kann nicht. Genau. Ja? So, also das heißt, wahrscheinlich fallen mir die beruflichen Nein schwerer, weil es erstens mehr Anfragen sind und zweitens ich so ein bisschen diese Verpflichtung mehr empfinde, dass ich ganz viel Nein sagen muss, damit mein Tag überhaupt noch managebar ist. Aber zum schwersten privaten Nein ist es, ich habe da richtig lange drüber nachgedacht, weil da gibt es ja viel. Und lustigerweise ist hängen geblieben ein Nein zu 5 Tagen mit sehr tollen Menschen in einem Zen-Kloster im Allgäu. Da habe ich eine Einladung bekommen, die mich auch total überrascht hat. Also im Positiven.
Eine coole Einladung.
Mega
eine
coole
Hammer.
Und dann auch die Gruppe an Menschen, die dahin fährt, war so
da
richtig.
Hätte ich sofort Ja gesagt.
Ja, ich auch. Das kollidierte aber jetzt mit Pollys Hochzeit.
Ah, okay.
Und es war auch zu lang. Ich kann mich nicht 6 Tage jetzt einfach rausnehmen, wenn wir auch bald in Urlaub fahren und so. Und das ist mir so schwer gefallen, das Nein, auch wenn es klar war, es geht nicht, weil ich diese Erfahrung so gerne gemacht hätte. Und auch gerade in dieser Gruppe von Menschen, die ich alle noch gar nicht so gut kenne, aber total schätze und von außen bewundere sozusagen, da hätte ich so gedacht, oh, das ist bestimmt so eine richtig life-changing Experience. So, da hoffe ich halt auch, dass sie mich nochmal fragen irgendwann.
Das ist hier der Aufruf gerade.
Genau.
Bitte fragen nochmal. Könnt ihr mich dann auch einladen?
Genau, könnt ihr dann bitte auch Lea einladen?
Genau. Ich hatte ein privates Nein. Und zwar ist es eine Person, die ich gar nicht so gut kenne. Also sie ist ganz, ganz entfernt bekannt. Ich habe mit ihr mal telefoniert, weil sie was wollte. Und seitdem bleibt die quasi an mir dran und möchte mich einfach gerne zum Kaffee treffen. So. Und ich weiß aber, dass ich bei ihrem Thema nicht helfen kann. Und also wirklich nicht. Und dass mir auch die Anfragen zu zwanghaft sind.
Aufdringlich.
Ja. Also ich finde irgendwie so, irgendwann ist es auch okay. Ich habe auch schon ganz viele Leute angefragt und die haben dann Nein gesagt. Und irgendwann habe ich verstanden, die wollen aber nicht. Und dann ist auch okay.
Ablassen.
Und das ist mir aber, weil es eine nette Person ist natürlich, total schwer gefallen, da dran zu bleiben und weiterhin zu sagen Nein und auch nicht zu sagen in einem halben Jahr oder so, weil ich weiß, ich kann zu dem Thema einfach nichts beisteuern. Es bringt also auch nichts. So, ich verstehe, irgendwie den Interest, aber das bringt doch nichts, wenn ich mich mit einer Person treffe, die ein Thema hat, wo ich weiß, ich kann dazu nicht helfen. Mhm. Und dann ist mir nochmal eingefallen, warum mich diese Kaffeetreffen mit Menschen, wo ich so denke, A, ich kann euch nicht so richtig helfen und B, man denkt so, es ist ja nur ein Kaffeetreffen. Und manchmal denke ich, okay, warum tue ich mich damit eigentlich so schwer? Warum sage ich so viele dieser kleinen Treffen eigentlich ab? Mhm. Es sind ja nur 20, 30 Minuten oder so. Und dann habe ich einen wundervollen Artikel gelesen von dem Paul Graham, der ja noch seinen ganz alten, schlechten Blog hat. Der sieht furchtbar aus, aber es ist so toll, paulgraham.com. Da sind Artikel wirklich von vor 20 Jahren und die sind so relevant immer noch heute. Und der hat geschrieben über, es gibt quasi den Managers und den Makers Schedule. Mhm. Also, der Unterschied ist, die meisten professionellen, erfolgreichen Leute haben einen Manager's Schedule. Das heißt, du hast ganz viele Termine in deinem Tag und bist darauf getrimmt, dich schnell in neue Themen einzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen, dich auf das Thema einzulassen und dann bist du nach einer Stunde wieder raus, 30 Minuten wieder raus und dann ist das Nächste. Und das ist auch völlig okay. Und da ist eigentlich nur die Frage der Priorität, wer da dann
und wie viel passt in einen Tag rein.
Genau, ja. Fertig. Und dann gibt es den Maker's Schedule. Und der Maker's Schedule ist für all die, sag ich mal, Kreativen. Das heißt, das sind Autoren, Programmierer, Grafiker, aber auch Gründer, finde ich. Mhm. Und du kennst es selber, als du Autorin, also du bist ja immer noch Autorin, aber als du geschrieben hast, ja, bist du weggefahren, hast dich eingeschlossen, der muss frei sein. Und zwar, jeder kleine Kaffee stört deinen Tag. Das heißt, entweder du hast den ganzen Tag frei, dann denkst du so, okay, jetzt kann ich da mal richtig abtauchen. Ja. Wenn da um 12.30 Uhr ein Kaffee drin steht, dann stört er dich schon ab 9 Uhr. Ja. Egal, ob du in den 30 Minuten ist, der zieht dich raus, du musst da vielleicht noch hinfahren, dann hast du ein ganz anderes Thema, dann bist du kopfmäßig wieder weg, dann kommst du wieder rein und dann hast du gefühlt die Hälfte des Tages irgendwie ein bisschen verloren und verdaddelt, weil dann hast du auch noch mal kurz Instagram gecheckt und dies gemacht und das und dann kannst du den noch schnell anrufen auf dem Weg nach Hause. Und das ist mir so aufgefallen und das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich derzeit so viele von diesen kleinen Kaffeetreffen absage, weil ich wieder in einem Maker-Schedule gerade bin.
Ja.
Ich möchte wieder arbeiten und an meinem One Thing arbeiten und ich möchte tief eintauchen. Das ist nämlich nicht leicht, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da musst du wirklich reingehen, inhaltlich auch. Und da kann ich nicht mehr auf meinem Manager-Schedule operieren, sondern... Und das stört jedes Kaffeetreffen. Und das ist total hart, weil die Leute natürlich denken, sorry, aber ich meine, das sind 20, 30 Minuten, das wirst du ja wohl haben. Mhm. Ja, aber die 20, 30 Minuten kosten mich im Zweifel einen halben Tag.
Total. Und das ist ja das Schwerste am Nein sagen. Also total. Vielleicht mal zu, wie viel Nein sagen wir denn und wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? Also ich war wirklich die Ja-Sagerin in Person. Also oh mein Gott, habe ich viel Ja gesagt. Ja?
Ich würde sagen, das bist du immer noch.
Im Vergleich zu dir auf jeden Fall.
Ich bin so geschockt, wie viel Ja du sagst. Also vor allen Dingen das, was du eben gesagt hast im Privaten, das ist so krass, wie viel du da Ja sagst. Und das meine ich total wertschätzend.
Ja, nein, also im Privaten bin ich auch so und das werde ich wahrscheinlich auch nie ändern, weil das... Ich weiß auch nicht. Ich liebe es einfach, für meine Freunde und meine Familie so da zu sein, dass ich, wenn die irgendwas von mir wollen, ja. So, und natürlich, muss man mal ehrlich sein, geht das auf Kosten meines eigenen Tages, weil ich habe ja nicht mehr Stunden als andere Menschen. Ja. Und das, was du gerade beschreibst mit es reißt dich raus, ist auch so. Und deswegen ist auch die Wahrheit natürlich, das ist bei dir in Phasen auch nicht anders, sitze ich da jeden Abend, nachdem die Kinder im Bett sind, um irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja.
Und natürlich freue ich mich in den Phasen, wo ich mal weniger Ja gesagt habe, weil ich dann mal früher ins Bett gehen kann und dann ist einfach auch mal Ruhe. So, also es hat einen Preis und trotzdem würde ich sagen, bin ich viel besser geworden. Denn was ist es denn, wenn du Ja sagst, ist es einmal das, was du gesagt hast, du defokussierst, du kommst aus deinem Flow raus, es belastet dich schon morgens. Und das Zweite ist, du hast einfach nicht genug Zeit für die großen Bälle, für die großen Projekte und für die, an denen du dich selber misst. Mhm. Denn ich mache ja nicht am Ende des Monats einen Strich drunter und sage, 24 Kaffeetrinken erfolgreich irgendwie abgearbeitet. Jawohl, 24 Gründern und Gründerinnen auf die Spur geholfen. Ich freue mich, wenn ich das tue, also nicht die 24 Kaffeetrinken, sondern denen auf die Spur helfen. Aber das ist nicht, wie ich ja am Ende des Monats sage, bin ich gut vorangekommen, sondern ich gucke, digitale Bildung, das Projekt, was ich bei was bewegt dich gleich vorstelle, wie bin ich bei den Sachen so vorangekommen, dass die über die Ziellinie gehen, ja, dass das nicht so, ja, Verena ist Weltmeisterin im Aufreißen von neuen Sachen und dann geht ihr aber die Puste aus, weil sie so viel Kaffee trinkt, so, und das ist mir irgendwann so bewusst geworden, dass wenn ich nicht mehr Nein sage, dann sitze ich jeden Tag bis 1 Uhr morgens und dann bin ich einfach auch nicht mehr gut.
Mhm.
So, und ich muss mich selber schützen.
Und können wir da mal einmal reingehen, weil ich das so unglaublich wichtig finde und auch so erhellend. Also ich habe das Gefühl, immer wenn man selber merkt, die Ja und Neins sind total schwer zu treffen. Ja. Man denkt immer, soll ich jetzt oder nicht oder was auch immer, dann fehlen eigentlich genau die zwei Sachen. Das eine ist so deine Prioritäten für dein Leben, weil die geben dir schon mal eine Leitplanke.
Die setzen
eine Leitplanke. Ja. Das sind die Prioritäten, alles andere nicht.
Ja.
Und dann das andere, deine Positionierung. Weil das, was du eben gesagt hast, ist halt, auf welchen Themen willst du dich positionieren? Nicht im Sinne von Außenwahrnehmung, sondern du dich selber. Was sollen deine Kernfokusthemen für dein Leben sein, die du inhaltlich voranbringen willst? Und die hast du halt auch mal breiter gesteckt, aber immer, immer klarer.
Ja.
Oder da gibt es, sage ich mal, richtig dicke Säulen und dann gibt es noch kleine Grashalme und das ist auch fein und happy. Aber das finde ich so spannend, wenn jetzt Leute zuhören, einmal sich zu überlegen, okay, warum fällt es mir denn so schwer? Und dann das wirklich mal aufzuschreiben in einer Rankingliste. Was sind eigentlich meine Prioritäten? Und da dürfen sich gerne berufliche, private Sachen vermischen, das ist eigentlich egal, aber wirklich in eine Rankingliste von oben bis unten und schauen, welche will ich erreichen davon? Und everything what isn't that gets a no. Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, if it's not a hell yes, it's a no.
Ja, ja, genau. Und das ist genau das, zu wie viel sage ich denn ab? Und das ist der beste Gradmesser. Zahlt eine Anfrage in meine großen Säulen oder Bälle ein? Habe ich da Zeit für? Ja, dann ist es ein Ja. Ist es etwas, wo ich sage, zahlt zwar nicht ein, aber oh Gott, ist das cool.
Ja.
Und dazu werde ich auch immer Ja sagen, weil ich das Leben einfach zu spannend finde und zu neugierig bin. Und ich möchte niemals diese abgeschirmte Person werden, wo irgendein Management darüber entscheidet, was Verena interessant findet. Ja. Schrecklich, ja? Nee, Verena entscheidet selber, was sie interessant findet und sagt auch mal Ja, selbst wenn der Tag eigentlich schon voll ist.
Ja.
Und dann muss das halt irgendwie noch reinpassen.
Ja. Und aber das ist bei dir quasi, was sind das so? Also entweder, wenn es einfach krass Spaß macht.
Genau, wenn es krass Spaß
oder
macht.
Oder wenn du Neues lernst, oder?
Genau, oder da ist nachher das Projekt wirklich perfekt für bei was bewegt dich, weil das passte überhaupt nicht in mein Leben. Es passt auch thematisch eigentlich gar nicht zu dem, was ich bisher gemacht habe.
Okay.
Und hell yes, muss ich dabei sein. Ne? So, also das ist, glaube ich, nachher ein super Beispiel.
Und ich finde, da kann man noch einen Punkt zu sagen. Das eine ist diese einfach Spaßprojekte, Passionprojekte. Und das andere, finde ich schon, da haben wir letztens drüber gesprochen, ist auch der Kontext.
Ja.
Wir haben zum Beispiel beide zugegeben, dass wir gerade ein bisschen mehr Ja sagen zu Sachen, die Geld reinbringen, weil wir keine Vollzeitjobs haben, die ein geregeltes Einkommen haben. Wir haben also kein lineares Einkommen, wir haben ein variables, selbstständiges Einkommen. Und da muss man halt derzeit auch, hatten wir beides Gefühl,
die Wirtschaftslage verschlechtert sich und wir sind beide die Menschen, die ihre laufenden Kosten aus dem Einkommen decken wollen und nicht aus dem Vermögen.
Genau.
Und klar, dann sagst
du halt auch mal... Und da hat unser Sicherheitsbedürfnis plötzlich gesagt, okay, jetzt ist eine Phase, wo man wieder mehr annehmen sollte.
Genau.
Und das, finde ich, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Wenn dein Kontext gerade so ist, dann kannst du es dir auch manchmal nicht leisten, Nein zu sagen.
Genau.
Dann machst du halt einfach mehr Ja's. Aber dann muss wieder auch was anderes rausfallen.
Dann muss auch was anderes rausfallen. Und deswegen, wenn ich so durchzähle, ich sage von 100 beruflichen Anfragen, würde ich sagen 90 ab.
Krass. Okay.
Und das würde mich jetzt mal bei dir interessieren. Ich würde bei dir sowas wie 95 oder 98 schätzen.
Das ist echt hart, aber wirklich, es ist so. Also, ich glaube, mein krasser Aha-Moment war einfach, hatte ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, diese gesundheitlichen Komplikationen, die ich so hatte und habe. Und da kommen wir später zu, da habe ich ja auch viel draus gelernt, digitales Gesundheitssystem, was kann man da alles vereinfachen. Aber die haben wirklich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, es hat einen Preis einfach. Also, und bei Gesundheit ist der Preis natürlich total visibel dann. Wenn du einfach gestresst bist und weniger glücklich und weniger Zeit hast für Familie, das ist so ein schleichender Prozess.
Mhm.
Aber wenn du gesundheitliche Themen hast, dann ist das ein ziemlich drastischer Prozess und dann merkst du das sofort. Und das hat bei mir dazu geführt, langfristig, jetzt bin ich ein Glück in den Bereichen viel, viel weiter gekommen, bin ganz stolz, aber langfristig hat es dazu geführt, dass ich so eine ganz starke Sensibilität habe dafür, was tut mir wirklich gut, wie viel kann ich mir zumuten, wie viel will ich mir auch zumuten, wie voll soll mein Leben sein mit Sachen, die ich machen muss. Und ich auch gemerkt habe, dass ich einfach ein paar mehr Pausen brauche. So, ich kann nicht sofort weitermachen. Wenn wir von der Hochzeit kommen, kann ich nicht sofort weiter Gas geben an demselben Abend. Das geht nicht. Ich brauche dann erstmal einmal so...
Genau, du bist aber auch die, wenn wir ins Bett gehen nach dem Welcome-Abend, sagt, dann habe ich noch bis 3 Uhr morgens gearbeitet.
Das
da habe ich dann schon geschlafen.
Weil ich kein Instagram mehr hatte, kamen die ganzen Ideen, Verena. Die mussten dann raus.
Nee, verstehe ich total, dass die dann nachts um 3 raus mussten.
Aber Verena, ich habe nochmal eine Frage. Weil, also, du hast jetzt gesagt, 90% sagst du ab. Ich hätte gedacht, viel weniger, aber du kriegst, glaube ich, so viel mehr Anfragen, dass es sogar stimmt.
Ist unglaublich, ja.
Genau, glaube ich auch. Ich habe so 95%. Wie genau sagst du denn ab? Ja. Also es ist doch, ja. Die meisten sagen, okay, ja, bin ich bei euch. Ich möchte auch mehr absagen. Und dann kommt aber, ich fühle mich aber so schuldig anderen gegenüber oder ich habe so eine Angst, sie dann zu enttäuschen. Wie kann man denn so absagen, dass es okay ist?
Und das ist so eine gute Frage, weil ich bin die Erste, die sich immer schuldig gefühlt hat und hat dann eine Antwort formuliert, die nur so vor Entschuldigung triefte, dass es dazu führte, dass die andere Person merkte, aha, die kriege ich noch.
Ja, ja, ja.
Und dann kam also auf mein Nein nochmal, ja, das verstehe ich, aber ich brauche doch nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe Stunde und die muss auch nicht nächste Woche sein, sondern danach, und prompt hing ich wieder drin. So, und da habe ich irgendwann von meiner Coach gelernt, eine Absage braucht Klarheit und Prägnanz, also Kürze. In der Kürze liegt die Würze. Stimmt. Schreib nicht, wenn du schon eine halbe Seite zurückschreibst, erstens nimmt das wahnsinnig viel Zeit ein und zweitens denkt die andere Person, naja, so wenig Zeit kann die gar nicht haben, wenn die so lange antwortet. So, das heißt, meine Absage an Menschen, wo ich keine Verpflichtung empfinde, kein Hell Yes denke und einfach weiß, passt nicht in meinen Tag, ist: Lieber XY, schön von dir zu hören und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Projekt, was auch immer es ist. Leider muss ich passen, da ich schon zu viele Themen auf dem Tisch habe. Lieben Gruß und viel Erfolg. Oh. So, Punkt. Mhm. Kein, es tut mir so schrecklich leid. Kein, ich wünschte, es wäre anders. Meld dich doch im August wieder. Gar nicht so. Das, und das ist dann auch so klar, da kannst du auch nicht drauf zurückschreiben, vielleicht doch oder so.
Nee, da kannst du eigentlich nur schreiben, schade, aber verstehe ich.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, kommt ganz häufig. Und verstehe ich, danke, dass du dich gemeldet hast. So, also da kriege ich auch selten irgendwie zurück, sag mal, geht's noch.
Ja. So. Und da muss ich auch sagen, das ist ganz, ganz schön, schnell zu antworten.
Genau.
Schnell abzusagen.
Schnell absagen.
Weil dann wissen die sofort, du bist nicht verfügbar, ich kann jemand anders suchen.
Ja.
Und das hilft allen.
Ja. So, und im besten Fall, wenn ich absage und es ist eigentlich was ich total schön finde, aber ich kriege es einfach zeitlich nicht hin, empfiehl auch drei andere. Ja, wenn es um irgendeine Keynote geht oder ein Panel oder eine Jury, dann, ich kann leider nicht, aber Lea und Franzi und Kati oder wer auch immer sind super. So, damit man eben auch nicht einfach irgendwie sagt, und ich mache die Tür für alle anderen auch gleich zu, nur weil ich keine Zeit habe. So, und die längere Absage, wenn ich die Person sehr gut kenne und nicht einfach das so vor den Latz knalle, ist eigentlich, dass ich dann nur noch ein ganz bisschen ausführe, warum ich so wenig Zeit habe und dann eben sage, ich habe gerade zu wenig Zeit und Headspace, mich wirklich in neue Ideen reinzudenken und würde dem Projekt nicht gerecht werden, weil ich dann das Gefühl habe, dieser Person schulde ich einen Satz mehr, weil ich nicht so eine Standardantwort geben möchte. Aber im Ergebnis, daher muss ich dir absagen, wünsche dir aber sehr viel Erfolg. So, und das musste ich lernen und das mache ich jetzt seit 2-3 Jahren so. Und ich kann wirklich sagen, einer aus 100 ist vielleicht ein bisschen beleidigt, 99 aus 100 verstehen es und sind fast ein bisschen beeindruckt ob der Klarheit.
Total.
Wie ist
total,
das bei dir?
Weil sie auch allen anderen hilft. Also, na, meine ist ähnlich und gleichzeitig baue ich mir noch so einen Teil ein, den erkläre ich gleich, warum. Ja? Also ich sage, lieber ABC, vielen Dank für deine Anfragen. Es freut mich ungemein, dass du an mich gedacht hast, weil das auch wirklich so ist. Also ich bin erstmal immer so, denke ich so, ach,
ist ja
nett, was ihr total nett an mich denkt. Ich bin gerade im Focus of Fail Arbeitsmodus und mache deshalb keine zusätzlichen Projekte oder Interviews, sonst werde ich meinen Prioritäten hinsichtlich meiner Familie, meinem Business und mir selbst nicht gerecht. Vielen Dank für dein Verständnis und ich wünsche dir gleichzeitig viel Erfolg bei dem Projekt XYZ. Glaube, das wird ganz toll. Ganz liebe Grüße, Lea. So, auch klar, nicht verschoben und so weiter.
Ja.
Warum habe ich jetzt diesen Teil hinsichtlich meiner Familie, meinem Business und mir selbst reingebaut? Deswegen...
Um dich selbst dran zu erinnern?
Nee, weil ich... das habe ich jetzt so langsam begriffen. Aber danke,
ja,
dass du mir das so
selbst
viel zutraust.
Wollte ja auch noch.
Nee, weißt du warum? Weil ich ab und zu es mal hatte, dass zum Beispiel junge Gründerinnen, ja, wo es mir unfassbar schwer fällt, Nein zu sagen, ich trotzdem gesagt habe, ich schaff's gerade nicht oder das Thema ist einfach nicht meins, ich kann da nicht helfen. Dann habe ich Nein gesagt, so. Und dann habe ich auf Instagram mal ein Bild von mir am Strand gepostet. Und dann kam so eine Privatnachricht. Hab gesehen, du bist gerade am Strand.
Hast ja gar nicht so viel zu tun.
Genau, hast ja jetzt vielleicht doch mehr Zeit. Können wir dann nächste Woche uns für einen Kaffee? So, und da dachte ich so, okay, ich muss denen einmal klar machen, dass egal, was sie in Social Media von mir sehen, das ist meine Entscheidung für mein Leben. Mhm. Auch wenn ich entscheiden würde, nur noch am Strand zu liegen, möchte ich trotzdem nicht mit der Kaffee trinken gehen. Ja. Auch dann habe ich keine Zeit, weil ich möchte gerne am Strand liegen. Also so, da wollte ich so einmal diese
Wolltest du einmal sagen, das heißt nicht, dass wenn ihr mich beim Tennis seht, dass ihr sagt, die ist ja gar nicht so busy.
Genau,
ja.
Jetzt hast du aber Zeit. Was ich schon krass finde, aber mir hilft es einfach.
Ja,
und whatever works for you. Ne?
Aber dazu passt meine nächste Frage, weil ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, bei allen tollen Regeln, die wir hier gerade diskutieren und tollen Absagemails und so, wird man ja trotzdem manchmal schwach wider besten Wissens.
Ja.
Weil man einfach sagt, und du hast gerade Gründerinnen gesagt, dass du bei denen schwach wirst. Ich meine, da bin ich auch so angreifbar. Ja? So, wenn eine junge Gründerin sagt, hast du einmal 10 Minuten Zeit, dir mein Pitch-Deck anzugucken und mir Feedback zu geben, dann denke ich so, habe ich gar nicht. Ja. Aber puh, so.
Ja.
Also, bei wem wirst du schwach, auch wenn du dir ein Nein total vorgenommen hast?
Bei dir?
Ach, das ist schön.
Ganz krass.
Oh, das ist aber schön.
Ist wirklich so, Juhu. Weil du mich immer wieder in so Situationen bringst, vor allen Dingen mit deinen privaten Anfragen. Wenn du dann sagst, wir gehen jetzt heute Abend noch essen. Und ich denke so, ich hatte so einen Volltag, ich kann nicht mehr. Und das wird so schön. Aber und dann bist du ja aber auch nie pushy.
Nie.
Dann bist du so,
nein,
überlegst dir einfach, ob es geht. Ja. Aber wir Komm haben den Spaß unseres Lebens ab 9 Uhr.
Und,
da habe ich wirklich richtig FOMO dann. Und denk so, ich möchte auch den Spaß deines Lebens haben ab 9 Uhr. Aber eigentlich kann ich gar nicht. Und das zweite Beispiel dafür war dieser Podcast. Und da muss ich aber wirklich sagen, dass manche Sachen, das hat mein Vater früher immer mit Eltern werden oder mit Gründen gesagt, der meinte so, manche Sachen kannst du nicht vordenken, die musst du erleben.
Mhm.
Und
schöner Satz.
Und es ist bei dem Podcast zum Beispiel so gewesen, dass ich gar nicht wusste, was daraus werden könnte. Und ich dann mich wirklich nur gefragt habe nach der ersten Staffel, als ich eigentlich nicht weitermachen wollte, habe ich mich gefragt, macht es mir Spaß? Und es war so ein Hell Yes, es war so ein Hell Yes, dass ich dachte, okay, dann darfst du auch einfach ein Spaßprojekt haben.
Und das war interessant, weil du hast ja richtig mit dir gehadert, ob ein Spaßprojekt
okay ist.
Ja. Und das ist ja auch interessant, dass man eben immer beruflich total funktioniert und da
total.
Irgendwie so. Und dann hat man mal richtig Spaß an was und dann sagt man, ist das jetzt eigentlich erlaubt?
Aber nicht so zielführend.
Ja, genau. Nee, aber das ist eigentlich so schön, was du sagst, mit dem manche Sachen muss man auch erleben, weil bei allem Nein sagen ist ja, warum wir überhaupt drüber reden, ist ja, um bei den richtigen Sachen ja zu sagen. Und ich muss schon sagen, und das habe ich auch in der Networking-Folge letzte Woche gesagt, ich habe schon wirklich auch viel Ja zu Sachen gesagt, wo ich nicht wusste, was dabei rauskommt.
Mhm.
Also zum Beispiel dieser Podcast, ja. Und wenn ich dann bei Sachen, wo ich nicht so richtig wusste, was da passiert, aber irgendwie klang es spannend, dann sind da halt auch schon in meinem Leben echt tolle Sachen draus passiert. Und die machen das Leben natürlich besonders bunt. Also ich glaube, ich will auch nie mich in so ein krasses Raster begeben, wie ich Ja und Nein sage, dass überhaupt keine, es gibt ja dieses schöne Wort, englische Wort Serendipity, dass überhaupt kein Zufall und positiver Zufall mehr
passieren
möglich
kann.
Ist. Also das, glaube ich, ist ganz stark so. Und gleichzeitig weiß ich, und das ist beim Podcast so lustig, ich bin einfach die schlechteste Wingwoman, wenn es darum geht, dass ich andere bremsen soll. Und das haben wir bei der Hochzeit am Wochenende gesehen. Da ging es auch um Ja und Nein sagen, und zwar um wie viel Ja wir zu Alkohol an beiden Abenden sagen. Und du hast mich in die Rolle gebracht zu sagen, Verena, könntest du bitte darauf achten, dass ich nicht zu viel trinke und dass wir rechtzeitig nach Hause gehen und so. Und ab 23 Uhr abends war es so, hell yes, ist das gut hier.
Wir wollen noch so ein Paul Kalkbrenner Drink. Das waren irgendwie Espresso-Martinis.
Wir möchten noch mehr Espresso-Martinis und ich habe leider vergessen, welche Regel ich da irgendwie bei dir einhalten sollte.
Das war echt so.
Also das muss ich mir halt auch immer sagen. Ich bin halt ein Ja-Sager und ich bin nicht besonders gut, wenn ich kontrollieren soll, ob irgendwas so bleibt, dass wir Nein sagen.
Du bist wirklich ein Ja-Sager, aber was ich dann auch so spannend finde ist, und das hast du eben angesprochen, dieses, wenn man Ja sagt, dann auch wirklich mit vollem
Enjoy.
Herzen. Ne?
Ja.
Und da hatte ich habe so einen Artikel geschrieben bei LinkedIn und da war so ein schöner Kommentar darunter und den wollte ich jetzt nochmal vorlesen. Der war so, wenn du dich entscheidest, egal ob Ja oder Nein, dann nimm den Fuß aus der Tür. Ich habe noch nie jemand gesehen, der mit einem Fuß in der Tür gut losrennen konnte. Und
Ach,
das
cool.
hat so klar gemacht für
Ach,
mich,
cool.
weil ich so dachte, genau so ist es.
Ja.
Wenn es ein Ja ist, ist es ein Hell Yes.
Ja.
Und wenn es ein Nein ist, ist es ein ganz klares, unmissverständliches Nein.
Richtig
Aber ein
gutes
wertschätzendes
Bild.
Nein. Aber es ist ein schönes Bild, weil man so, und ich finde das, wenn du später auch dann über was bewegt dich und so redest, sieht man bei all den Projekten, denen du dich dann annimmst, und das ist bei mir auch so, wenn es dann ein Ja ist, dann ist das auch sowas von Vollgas. Und diese diesem Vollgas kann man auch nur machen, wenn man nicht in tausend anderen Projekten drin hängt.
Oh, ich liebe das Bild, weil wenn ja, dann reißt die Tür auf, tu den Türstopper rein und dann ist sie einfach offen und du rennst. Und ist es ein Nein, schmeiß sie zu, aber dann ist sie auch zu. Ja, dann nicht noch wochenlang hadern, soll ich sie vielleicht doch mal nochmal ein Stück aufmachen.
Ja.
Was bewegt dich?
Oh, es hat mich selten etwas so bewegt und ich freue mich seit Monaten darauf, das hier ankündigen zu können. Ich bin so aufgeregt. Also diese Woche ist an den Start gegangen die deutsche Version vom Angel City FC. Und die habe ich ja schon mal in einer der vorherigen Folgen besprochen. Das ist ein Fußballverein, der ist vor circa 3 Jahren von krassen Frauen, Eva Longoria, Serena Williams, Natalie Portman und den ganzen tollen Fußballerinnen in den USA gegründet worden, mit dem Ziel, einfach Frauenfußball anders zu denken, neu aufzuladen, eine Love-Brand zu kreieren und so weiter. Und jetzt haben wir diese Woche, habe ich mit 5 wahnsinnig tollen Frauen das Gleiche gelauncht und wir versuchen, das Gleiche in Deutschland hinzukriegen, und zwar mit dem FC Victoria Berlin heißt er. Und das wird einfach ein Wahnsinnsprojekt. Ich erzähle einmal kurz und dann, Lea, freu dich ruhig immer rein.
Dann
frage
ich meine ganzen Fragen und mein ganzes Excitement kommt da gleich. Aber ich lasse dich jetzt erstmal erzählen.
Ich bin einfach so happy. Ich durfte vor 9 Monaten zu diesem Team dazustoßen. Die waren schon losgelaufen, die hatten schon angefangen. Ich habe damit Katharina Kurz von Berlo, dem Berliner Bier, der Biermarke, die aus Berlin kommt, gesprochen. Und dann haben wir irgendwie über den Angel City FC geredet und sie so, ja, wir überlegen da gerade, ob das auch in Deutschland geht. Ich so, kann ich dabei sein? Kann ich einfach bitte dabei sein? Und die Ari Hingst ist dabei, die ehemalige Fußball-Weltmeisterin, Europameister, Bronze-Olympiasiegerin. Dann Tanja Wilgos, die kennst du ja auch, Lea, ne? Ja. Die ist jetzt hier Chefin von Vattenfall. Ja. Dann Lisa Vera, die war mal bei One Football, und Felicia Mutterer, Sportjournalistin und auch so eine Hammerfrau mit einem tollen Sportpodcast. Also wir sind so ein richtiges All-Star-Team. Und jetzt haben wir die Frauenmannschaft des FC Victoria Berlin übernommen und haben die in eine eigene GmbH ausgegründet. Und jetzt können wir da Investoren für gewinnen. Wir können Sponsoren suchen. Wir können das Training verbessern, die besser bezahlen, toller ausstatten. Also da ist jetzt the sky the limit.
Das ist so cool. Und sag mal, was wäre so das Schönste, was da so rauskommen kann, wenn du so 5 Jahre down the road guckst?
Also das Zielbild ist, 2025 in der ersten Bundesliga zu spielen. Das hat noch nie ein Berliner Frauenfußballverein geschafft. Und dann ist nicht mehr Turbine Potsdam und Wolfsburg und Bayern München und Freiburg, sondern dann hast du einmal gezeigt, dass Frauen nicht nur the men's B-Team sind, nach dem Motto, ja, die spielen hier auch noch mit, sondern dass das einfach das A-Team ist. Und das Tollste war, das habe ich natürlich auch allen möglichen Leuten schon erzählt, unter anderem Franziska van Almsiek. Und dachte so, die ist für mich so die Sportkoryphäe. Und ich so, Franzi, könntest du dir vorstellen, Investorin vom FC Victoria Berlin zu werden? Du bist doch Berlinerin und so. Und sie hat ja gesagt. Und die ist also auch dabei von Anfang an. Katja Kraus mit ihrer Initiative Fußball kann mehr. Lisa Furtwängler, die irgendwie total begeisterte Fußballerin ist. Also es sind auch so tolle Investorinnen. Unter anderem du.
Ja, aber du hast mich überhaupt nicht überzeugen wollen. Ich musste so richtig graben, hatte ich das Gefühl. Wir haben alle in meinem Umkreis erzählt, ich habe mit Verena telefoniert, bin da beim Fußball, nicht die ganze Zeit so, sag mal, kommt das denn? Was kommt das denn? Verena, sag mal, hast du da schon Docs? Und du so, ja, habe ich. Und kam erstmal nichts dazu. Also,
ich habe so richtig gedacht, so,
lass
Lea,
die mal arbeiten.
Lea, jetzt musst du dich mal richtig reinhängen und bei meinem schönen Projekt.
Da musste ich auch sofort überlegen, wen habe ich noch in meinem Netzwerk an Fußballern, den ich das schicken könnte?
Das war ziemlich hoch. Hochkarätig, was da kam bei dir. Ja.
Gleich genutzt. Ja. Nein, mal gucken, ob wir sie noch konvertiert kriegen. Aber es ist ja so toll. Und was ich so cool fände, ist, wenn ihr das nicht nur schafft, in die erste Bundesliga zu kommen, sondern wenn ihr das auch schafft, dass wir dann so alle vor den Fernsehern hängen und in die Stadien gehen und irgendwie mit unseren Mädels und Merchandising kaufen und die Brand so feiern und eigentlich der ganze Frauenfußball so ein Hoch kriegt.
Genau,
ich habe dich sofort gefragt, ob ich meine Tochter irgendwo bei irgendeinem Team jetzt anmelden kann und so, sodass man da auch wirklich Skin in the Game hat, weil ich ja nun leider völlig fußballunfähig bin.
Nein, aber genau das soll es werden. Es soll ein Erlebnis werden, dazu zu schauen. Und zwar aufgrund dessen, was auf dem Platz passiert, aber auch, was drumherum passiert. Und dass man einfach sagt, diese Marke zu tragen, das macht einen so stolz, weil man das Gefühl hat, das steht für Werte, die man einfach pushen will.
Und also, nochmal eine Frage, weil jetzt stelle ich mir vor, die hören jetzt alle zu, ganz viele Frauen ja auch bei uns im Podcast und denken sich so, ey, ich finde das so cool, ich möchte auch irgendwie Teil dessen sein. Ja. Kann man denn jetzt als nicht Lea, die jetzt dich kennt und da investiert hat, sondern als normale Person, wie kann man das denn jetzt unterstützen, eure Mission?
Genau, also man kann erstmal auf unsere Website gehen, die teile ich hier in den Shownotes nachher, dann kann man also Unterstützerin werden, weil man sagt, ich habe was, was ihr dringend braucht, also ich habe Zugang zu was auch immer relevant ist rund um so einen Fußballverein. Ich möchte Investorin werden oder Investor. Also wir schließen Männer auch nicht aus. Genau. Und wir sagen, wenn Fußballbegeisterte oder sonst wie begeisterte Frauen sagen, ich würde da eigentlich gerne investieren, dann schreibt mir.
Okay, mega. Ja,
weil es soll einfach getragen sein von ganz vielen Menschen, ganz viel Euphorie. Es soll kein elitäres, das dürfen hier nur die Menschen in unserer Bubble mitmachen, Projekt sein, sondern am Ende ist das genau, wie du es beschreibst. Ich möchte, dass junge Mädchen ins Stadion gehen und sagen, oh mein Gott, was ist denn hier los? Wie bei Real gegen Barca, als die Frauen gespielt haben und 91.000 im Stadion waren. Ja. Möchte ich einfach, dass dieser Funke überspringt, dass man als Mädchen das Gefühl hat, es gibt eigentlich nichts Cooleres, als in diesem Land Fußballerin zu werden.
Was hast du gelernt? Ja, also für alle Menschen, die ab und zu gesundheitliche Themen haben und sich da auch trotzdem leben wollen und nicht den Tag im Ärztezimmer verbringen wollen, habe ich aus eigener Notwendigkeit heraus mich schlau gemacht und versucht, das System zu hacken sozusagen. Und wollte euch einfach meine Tipps vorstellen, weil ich die mal auf Instagram geteilt hatte und da so viele mir gesagt haben, dass sie die nicht kennen. Und dann dachte ich so, okay, ich muss es einfach einmal sagen. Und alle, ich sage jetzt mal drei Firmen, die das total erleichtern. Und da gibt es natürlich Wettbewerber zu. Und bitte guckt euch die auch an, weil ich habe da kein Interest drin, außer in einer. Und das erzähle ich euch gleich auch. Also, was ich erstmal total spannend fand, die Katharina Jünger, die du ja auch gut kennst, hat Teleklinik gegründet, ganz tolle Gründerin, und hat es an Doc Morris verkauft. Und Teleklinik ist erstmal krass, weil die ladet ihr euch runter, die App. Und wie gesagt, wir sind nicht involviert, nicht investiert, nicht gar nichts. Es ist einfach nur, weil es ein tolles Produkt ist. Die ladet ihr euch runter und sagt, was auch immer ihr gerade habt. Also irgendwie Kopfschmerzen, whatever, whatever. Ihr könnt einen Allgemeinarzt darüber sehen. Und dann habt ihr wirklich eine Videozeit. Also ich lade mir sie jetzt runter. Dann habe ich um 14 Uhr meinetwegen Termin. Und dann kommt diese Person zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr. Und dann hast du per Video, kannst du deine Symptome schildern. Und sag ich mal, 80% der Sachen, da muss ein Arzt dich gar nicht sehen. Das heißt, du schilderst, was du hast, und die sagen, ah, völlig verstanden, verschreibe ich dir das, holst du dir. Und dann kriegst du dieses Rezept auch in der App. Und zukünftig kannst du dann jetzt entweder gerade...
Oh, ist ja mega bei Blasenentzündung. Da denke ich nämlich immer, ich kann doch jetzt nicht zum Arzt, ich kann ja kaum das Zimmer verlassen.
Das ist echt das Schlimmste. Vor allem jetzt bei dem Wetter im Sommer. Hast du so einen Badeanzug an und hast wieder dich unterkühlt. Nicht dran gedacht. Und so ist es halt perfekt. Du sagst es dem, dann kriegst du dein Antibiotikum oder was auch immer du dann brauchst. Gehst du zur Apotheke, holst es dir. Oder zukünftig kommt das ja auch, haben wir das E-Rezept approved in Deutschland. Das heißt, zukünftig kannst du über die Made-App, wo du ja jetzt auch schon Corona-bedingt bist du zu Hause, kannst nicht raus, kannst du über Made einfach deine Medikamente.
Made im Sinne von
M-A-Y-D. Okay. So, und da habe ich investiert, deswegen Hashtag Werbung whatever. Also ich bin da investiert.
Ich nicht.
Als Business Angel ganz
interessiert
früh.
Nachfragen.
Genau, da gibt es auch Wettbewerber zu und guckt es euch an. Aber es ist einfach cool, weil du wirklich dein entweder Rezept hochlädst später oder jetzt gerade sagst, ich brauche das und das und das und das liefern sie dir zur Tür. Und dann wollte ich noch eine Sache vorstellen, das finde ich nämlich auch ganz nice, weil wenn man Themen hat, dann hat man immer irgendwelche Arztbriefe, Befunde und so weiter und du weißt aber nie wo und hast irgendwie alles überall. Und da gibt es eine App, die heißt Doctorbox und da kannst du quasi alle Medikamente, alle Arztbriefe, alle Dokumentationen, alle MRTs und so weiter und so fort, alles hochladen. Und du kannst es dann auch mit dem Arzt synken, sodass sie das vorher über einen sicheren Zugang bekommen.
Ui.
Und kannst deine Medikamente dir auch Einstellungen machen, wenn du jetzt meinetwegen jeden Tag, weiß ich nicht, die Pille nehmen musst. Ja, dann kannst du das da drin einstellen. Also du hast wirklich so eine digitale Gesundheitsakte in dem Ding. Gibt es sicherlich auch Wettbewerber zu. Das Unternehmen kenne ich gar nicht, weder die Gründer noch auch nicht investiert, gar nichts. Aber es waren alles drei so Sachen, wo ich wirklich dachte, versus dem, wie es vorher war, hat das mir quasi 90% meines Aufwands, der nicht zielgerichtet ist
gar
oder
nicht
sinnvoll,
gar
sondern
nicht. Im Arztzimmer warten, gar
warten,
nicht sinnvoll.
Auf Rezepte warten, irgendwo hingehen, um eine Krankschreibung zu bekommen, dann irgendwie Apotheke suchen und so weiter. Ja. Die hat es aber nicht, genau das, was du brauchst, dann zur nächsten Apotheke. Also dieser ganze wirklich so schlechte Prozess ist dadurch einfach mal verbessert worden. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir in Deutschland immer sagen, wir sind in der Digitalisierung so hinterher, dann müssen wir auch, wenn es digitale Lösungen gibt, sie auch nutzen und austesten. Und deswegen wollte ich es euch erzählen.
richtig gut, weil es eben das Leben besser macht. Digitalisierung wird ja häufig in diese Ecke geschoben aus, oh Gott, was machen die mit unseren Daten? Und das ist ja jetzt mal eine richtig geile digitale User Journey. Ja, und heute haben wir wieder ein ganz besonderes Goodie für euch, nämlich unsere zweite Gewinnerin unseres Special NFT auf der OMR ist hier bei uns, Helena Lindemann. Und wir freuen uns riesig, Helena, dass du da bist und sind ganz gespannt auf deinen Impuls.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Ja, dann hau raus und ich bin sehr gespannt und wir haben bestimmt auch ein paar Fragen.
Gerne. Genau. In den letzten Jahren wurde ja unglaublich viel über Impfungen diskutiert. Aber ich möchte heute nicht über Corona sprechen. Denn dabei ist eine Impfung, die eine Erfolgsgeschichte werden sollte, viel zu kurz gekommen. Es geht um die Impfung gegen HPV-Viren. Humane Papillomaviren sind kanzerogen. Das heißt, sie verursachen Gebärmutterhalskrebs. In Deutschland erkranken ca. 6.250 Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Und das, obwohl wir seit 2007 eine wirksame und sichere Impfung gegen den Auslöser HPV haben. Seit 2018 gilt die Empfehlung der STIKO endlich auch für Jungs zwischen 9 und 14 Jahren. Denn Jungen spielen nicht nur als Überträger der HPV-Viren eine große Rolle, sondern auch Männer können an HPV-assoziierten Karzinomen, zum Beispiel des Mund- und Rachenraums oder des Genitals, erkranken. Leider schneidet Deutschland bezüglich der Impfquote im internationalen Vergleich ziemlich katastrophal ab. Während zum Beispiel in Australien Impfquoten von über 80% der Minderjährigen verzeichnet werden, sind in Deutschland 2018 je nach Bundesland nur 35-60% der Mädchen und nur erschreckende 5% der Jungs geimpft. Ich finde, das können wir ändern.
Absolut.
Cool.
So ein guter Impuls, Helena.
Du bist Ärztin?
Ganz genau.
Ja, cool.
An der Charité, oder? Bist du nicht sogar in Berlin?
Ich bin in Berlin. Ich habe in der Charité mein letztes PJ-Tertial gemacht, aber ich habe noch nicht angefangen zu arbeiten.
Okay. Genau. Okay. Ja, richtig gutes Thema. Und lustigerweise hat mein Vater vor einem Jahr mich angerufen, ganz hektisch, und gesagt, sind deine Jungs gegen HPV geimpft? Und ich so, wow, Papi, was ist das für ein Anruf? Und er so, ja, das habe ich gelesen, das ist ganz wichtig. Die sind nämlich 12 und 14. Ganz fortschrittlich. Und dann sind wir zum Kinderarzt gegangen und beide Jungs sind gegen HPV geimpft, deswegen bin ich jetzt gerade ganz glücklich.
Ganz stolz auf Reden, ganz stolz. Jetzt hier. Und aber ich habe das aber noch nicht gemacht. Ich glaube, meine Kids sind noch zu klein, Helena. Ab wann kann man das denn machen?
Genau, empfohlen wird es ab 9 Jahren.
Und für Mädchen und Jungs.
Früh. Für Mädchen und Jungs, genau. Möglichst früh.
Ich weiß noch, ich war so traurig, dass ich zu alt war für die Impfung damals schon. Ja. Als sie rauskamen. Und das ist ja eigentlich tragisch, dass wenn es jetzt sowas gibt, was uns helfen kann, also uns allen, beiden Geschlechtern, dass wir es nicht nutzen.
Total, genau. Mhm. Und wir können eben für die Zukunft so viel noch daran ändern. Also schon bei den jetzigen Impfquoten können wir die Krebsanzahl um die Hälfte reduzieren. Und wenn wir auch noch die Jungs mit ins Boot holen würden, dann würde es noch besser werden. Und also wenn wir so gut impfen würden wie Australien, dann würde das Problem deutlich, deutlich geringer werden. Also wir können da echt was erreichen. Und so einfach,
super, Helena.
So sicher.
Ich bin gerade so stolz auf unsere Community. Was für Leute wir hier so, ja. Weißt du? Ich meine, ja, du hast ja zufällig diesen NFT gewonnen. Und dann haben wir hier so knaller Frauen wie dich im Podcast. Das ist der Wahnsinn einfach. Dankeschön.
Meine Frage an.
Heute kommt unsere Publikumsfrage von Lea. Nicht eine Person mit der Lea, die mir gerade gegenüber sitzt. Und die Frage ist wie folgt.
Hallo ihr beiden und erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Mich würde interessieren, ob ihr euch als spirituell bezeichnen würdet und wenn ja, inwiefern?
Puh, also ich weiß noch nicht mal, was man eigentlich,
was darunter versteht,
was eigentlich die genaue Definition von spirituell ist und fühle mich einerseits, ich fühle mich total überfordert und gänzlich unqualifiziert, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich jetzt antworte, da sitzen jetzt Zehntausende vor den Mikros und denken oder vor den Kopfhörern und denken, oh Gott, worüber redet die?
Das ist wirklich so.
Und trotzdem haben wir ja die Frage zugelassen und interessanterweise ohne uns darüber abzustimmen. Deswegen bin ich auch gleich total gespannt, was du sagst. Und ich habe deshalb gesagt, lass uns die machen, weil es ja interessant ist, ob wir es sind oder nicht. Und wenn wir es nicht sind, ob wir irgendwelche Ersatzreligionen haben oder wie wir denn mit dem Thema umgehen, wenn man das Gefühl hat, ich brauche eine höhere Macht, die mir hilft, sozusagen. Und ich fange einfach mal an, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht. Also, ich bin auf jeden Fall nicht spirituell in dem Sinne, wie ich selber definieren würde, dass ich da Bücher zu lese, meditiere, ein Guru hätte, irgendwo hinpilger, in ein Zen-Kloster gehe und so. Ich würde da gerne hingehen, um zu gucken, ob es meine spirituelle Seite gibt und wie ich sie anspreche. Aber irgendwie habe ich immer keine Zeit, beziehungsweise ich gebe dem Ganzen natürlich keine Prio, weil ich wahrscheinlich auch nicht weiß, was ich da verpasse. Und was ich aber habe, ist, und das habe ich, seit ich klein bin, seit ich Kind bin, das Gefühl ist schon immer, ist ein Bild. Und das ist, ich sitze auf einem Stern außerhalb der Welt und gucke von meinem kleinen Stern auf die Welt. Und egal welches Problem, etwas, was mich traurig macht, also die negativen Sachen, bei den negativen Sachen, gehe ich auf meinen Stern, gucke von außen auf die Welt und denke, die Welt ist ja schon so klein von meinem Stern aus. Wie klein ist bitte dieses Problem dann? Oder wie wenig traurig darf mich das eigentlich machen, wenn ich mir überlege, was auf dieser ganzen Welt gerade passiert? Und die ist schon so klein. Okay, dann ist das Problem jetzt auch echt winzig. So, und das ist meine Interpretation von Spiritualität, dass ich da so ein Hilfskonstrukt habe, wenn mir Dinge Angst machen oder wenn Dinge zu groß für mich werden, dann sind sie von meinem kleinen Stern aus sehr klein.
Also finde ich erstmal schön. Ich habe gerade so gedacht, boah, ich weiß noch nicht mal, wie ich mich dieser Frage nähern soll, richtig, weil es so, genau wie du gesagt hast, wir sind so wenig qualifiziert dazu, ne? Und trotzdem geht es ja wahrscheinlich allen so da draußen, dass jeder sich jetzt da noch nicht intellektuell mit befasst hat. Und wenn man jetzt mal so, also Spiritualität so einfach an so, das knüpft so dieses Geistige, das Innere, das, was nicht so erklärbar ist durch Rationalität oder Sinneseindrücke, dann muss ich schon sagen, dass ich zum Beispiel früher, da ist mein Großvater gestorben, da war ich, glaube ich, 7. Und dann habe ich angefangen zu beten, weil ich nicht wusste, wohin damit, mit den Gefühlen. Und habe dann wirklich so von 7 bis wahrscheinlich 17 jeden Abend gebetet. Und das würde, dann habe ich mich auch mit 18 taufen lassen selber, obwohl meine beiden Eltern nicht religiös sind. Und habe mich entschieden, evangelisch zu werden. Und deswegen habe ich, glaube ich, schon irgendwie immer so diese, also so einen Halt gesucht in etwas Größerem, ohne jetzt, dass ich sagen kann, das gibt's oder das gibt's nicht. Das ist ja auch nochmal eine größere Diskussion, sondern eher so, wo kann ich mich hinwenden, wenn das, was ich erlebe, für meine Erklärungsmechanismen und Strategien nicht mehr ausreicht. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR. Und Sage wird geschrieben S-A-G-E. Also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Reicht, also wenn meine Tools nicht mehr ausreichen, um das zu erklären, was ich erlebe. Und das, muss ich sagen, hatte ich jetzt im Alter, in Anführungszeichen, wieder in Situationen, wo ich gedacht habe, puh, das ist aber gerade sehr, sehr schwer, habe ich einfach wieder angefangen zu beten. Und ich glaube, de facto ist es ja keine, also nichts anderes als meditieren für andere,
genau.
Oder so, ne?
Oder
also
sich einfach besinnen oder zur Ruhe zu kommen,
seinen Geist irgendwie dem mehr Aufmerksamkeit zu geben und nicht so sehr es zu rationalisieren, zu erklären, zu gucken, wieso, warum, weshalb, wie gehe ich jetzt damit um, sondern einfach dem Raum zu geben, was dann da gerade aufkommt. Und ich muss schon sagen, ich habe ein totales Interesse daran. Also ich habe ja in dieses Ohia investiert. Das ist ein Meditationsstudio hier in Berlin auf der Torstraße. Auch deswegen, weil ich dachte, ich habe da gar keinen Bezug zu, aber ich hätte ihn gerne.
Ja.
Und ich habe dich auch einmal eingeladen, da waren wir da zu so einer Sacred Kakao-Zeremonie. Da muss ich fast wieder lachen, weil es so absurd ist, dass wir beiden bei so einer heiligen Kakao-Zeremonie sitzen und zu den Kakao irgendwie anbeten. Und ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, das tut mir auch irgendwie leid, aber für mich ist das immer noch total schwer. Ja. Und gleichzeitig merke ich jedes Mal, dass ich dann schon so einfach ruhiger atme, wirklich an weniger denke, richtig so ein bisschen so ein Zen-Gefühl habe und da rausgehe und so ein Ticken mehr Erdung habe. Und ich glaube, das heißt es einfach
nur. Das heißt es, und deswegen genau, was du sagst, ich finde es auch total faszinierend. Ich gucke da auch gar nicht drauf hinunter, nach dem Motto, oh, das sind irgendwelche Spirituellen und irgendwelche Meditierenden.
Ja, so interessiert.
Interessiert neidisch bei mir. Ja. Also interessiert und so, ich wünschte, ich käme auch mal in diesen Zustand.
Ja.
Und ich weiß aber, ich bin 100 Jahre davon entfernt. Und ich versuche es immer mal wieder, dass ich so Headspace mir runterlade.
Ja, ich
hatte
auch,
meine Zeit, saß ich am Strand, habe aufs Meer geguckt, habe Headspace, fand die Stimme auch so schön. Und dann habe ich so in Minute 12 gemerkt, was gibt's heute noch zu tun? Wann mache ich gleich Sport und so?
Nee.
Und ich beneide Menschen, die einfach sagen, ich meditiere jeden Morgen und dann fängt der Tag ruhig an und so. Ja, tut er bei mir nie. Und wahrscheinlich täte es meinem Herz und allem Zukünftigen gut. Und vielleicht sind wir einfach noch nicht erwachsen genug oder wir sind nicht reflektiert genug. Ich weiß es nicht, aber irgendwie muss der Moment noch
kommen. Oder wir haben andere Strategien, wie das trotzdem funktioniert, dass wir uns ja sehr wohlfühlen in unserem Leben.
Kann sein.
Also, aber ich muss schon sagen, ich suche immer mal wieder nach so Centers, also nach so Meditation Centers oder Retreat Centers oder so, wo ich das mal richtig lernen
Würde
könnte.
Würde ich auch gerne machen.
Ich auch. Also so eine Woche
mein Zen-Kloster
machen. Und wirklich da mal so durchgeführt werden.
Ja.
Weil genau das Headspace ist, funktioniert nicht, weil ich diese Routine selber in meinem Leben nicht starte und nicht integriere. Ja. Aber ich glaube, wenn man mal eine Woche so richtig reindivt und dann denkt, Mensch, das war toll, das dann zu erhalten, ist vielleicht einfacher.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, denn so wie wir ja hier vor ein paar Folgen gesagt haben, wir fahren jetzt nach Tallinn und dann hat eine Zuhörerin uns jetzt den perfekten Estland-Plan ausgearbeitet.
Wirklich, ein Hammer-Estland-Plan.
Ein Hammer-Estland-Plan und jetzt fahren wir im November nach Tallinn. Vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, ich lade euch in mein Zen-Kloster ein.
Wir kommen. Das ist ein Hell Yes! Ja, das war sie schon wieder, die 7. Folge. Und ich freue mich, also A, fand ich die Folge total toll. Das hat doch richtig Spaß gemacht, auch hier in Real Life nebeneinander zu sitzen. Und B, freue ich mich schon unfassbar auf unsere nächste Folge, weil die wird so besonders, weil zwei unserer liebsten Menschen in unserem Leben kommen. Mhm. Mein Vater und Verenas Mann, die beide die absoluten Experten im Bereich erneuerbare Energien und Energiewende sind. Und wir wirklich mal eine Folge nehmen, wo wir einfach von den schlauesten Menschen, die wir kennen, lernen. Und das wird total special. Deswegen, da freue ich mich ganz doll drauf. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Steve Jobs. It's only by saying no that you can concentrate on the things that are really important.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.